DW Menschen und Märkte.
Deutsche Autobauer fürchten Trumps Zölle. Deutscher Bauernverband warnt vor schlechter Ernte. Opel-Betriebsrat ist besorgt über Verkaufsgerüchte. Und Fusion von Karstadt und Kaufhof könnte kurz bevorstehen. Das alles erwartet Sie in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt geht in eine neue Runde. Ab Freitag Strafzölle auf chinesische Produkte und US-Präsident Trump droht längst mit weiteren Zöllen. Die könnten auch die deutschen Autobauer treffen. Mercedes, Audi, BMW, sie alle würden teurer werden, wenn es wirklich dazu kommt. Aus New York, Anna Schwedt.
Die Fifth Avenue in New York City. Hier reiht sich ein Markengeschäft an das nächste. Ein Schaulaufen der Reichen und Schönen. Auf der Straße die teuersten Luxusfahrzeuge. Darunter auch die neuesten Mercedes- und BMW-Modelle. Wenn es nach Präsident Trump geht, fahren die hier bald aber nicht mehr. Immer wieder drohte Trump in den vergangenen Monaten mit Zöllen auf europäische Autos, zuletzt in einem Tweet. Bis zu 25% will er Herstellern aus der EU abverlangen, wenn sie ihre Autos in Amerika verkaufen wollen. Automarktanalyst Ephraim Levy erwartet spürbare Konsequenzen, falls diese Zölle wie angedroht eingeführt werden.
Das würde die Preise für Konsumenten erhöhen, die dann wiederum weniger kaufen. Dadurch wären Arbeitsplätze in Gefahr, weil weniger produziert werden würde. Autohersteller würden weltweit weniger Profit machen.
Jetzt liegt zwar nach einem Bericht des Handelsblatt ein Vorschlag auf dem Tisch, den der US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell den Chefs deutscher Autobauer unterbreitet hat, nämlich auf Autozölle zwischen der EU und den USA komplett zu verzichten, aber ob das jemals so kommt, ist bestenfalls unklar. So oder so zeigt sich auf den Straßen von Manhattan, dass Mercedes- und BMW-Fahrer ihren Marken tendenziell trotzdem treu bleiben würden.
Wahrscheinlich schon. Ich mag die Marke, also kaufe ich. Ich würde mir deswegen jetzt kein amerikanisches Auto kaufen. Die gefallen mir nicht. Ich würde dann vielleicht ein billigeres Modell von einem deutschen Auto kaufen oder länger warten und überlegen. Ich fahre seit 20 Jahren Mercedes-Benz. Ein Mercedes-Benz ist so schon teuer. Ich würde nicht noch mehr Geld dafür ausgeben.
Und eben weil die Amerikaner BMW und Mercedes so lieben, bauen beide Hersteller einen Großteil ihrer Fahrzeuge für den US-Markt bereits vor Ort in den USA. Von den Werken dort aus exportieren beide Hersteller sogar nach China, ein weiterer Gegner der USA im Handelskonflikt. Gegenzölle von China treffen somit wiederum auch die europäischen Hersteller. Für Mercedes und BMW könnte eine Konsequenz daraus sein, einige Werke von den USA nach China zu verlegen. Damit würde sich Trump wieder einmal selbst schaden. Bisher haben BMW und Mercedes-Autohäuser in den USA allerdings noch keine Auswirkungen auf ihre Absatzzahlen bemerkt. Die Kunden lassen sich von den Zollandrohungen offenbar nicht verunsichern.
Ich glaube, viele Leute warten erst einmal darauf, was tatsächlich passiert. In der Vergangenheit hat Trump auch oft was Großes angedroht und dann wurde es doch nicht so stark umgesetzt. Bislang ist es nur eine Drohung. Die schadet den Aktien mehr als den Konsumenten.
Alle BMW und Mercedes wird Präsident Trump also nicht von der Fifth Avenue verbannen können. Sie gehören immerhin genauso zum Bild dieser Straße wie der Trump Tower.
Was für die Sonnenhungrigen ein Segen ist, hat für die Landwirtschaft verheerende Folgen. Der lange Sommer mit wenig Niederschlag und hohen Temperaturen lässt dem Bauernverband eine niedrigere Ernte erwarten. Höhere Preise für Brötchen müssen die Verbraucher aber nicht befürchten. Von der Pressekonferenz des Deutschen Bauernverbandes berichtet Thorsten Südow.
Bei 30 Grad und inmitten einer Staubwolke drehen Mähdrescher der Agrargenossenschaft Trebin südlich von Berlin ihre Runden durch ein Weizenfeld. In den Ähren stecken nur kleine Körner, sagt Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes.
Sehr schwieriges Jahr. Wir ernten 20% unter dem langjährigen Mittel. Das heißt, bei Getreide werden wir voraussichtlich 41 Millionen anstelle von 48 Millionen Tonnen einfahren. Beim Raps rechnen wir mit 30% weniger Ertrag.
Landwirte auf sandigen Böden haben es bei dieser Trockenheit besonders schwer, berichtet Thomas Gäbert von der Agrargenossenschaft Trebin, die auf mehr als 2000 Hektar Getreide anbaut.
Und das ist genau unser Kernproblem. Wir haben seit dem 14. April haben wir überhaupt keinen Niederschlag mehr und das ist das ganz große Manko. Da können wir von der Technik her von das Modernste einsetzen, wie wir es wollen. Wenn es nicht regnet, passiert hier auf unseren trockenen Böden rein gar nichts.
Wie Gäbert werden tausende bäuerliche Betriebe in Deutschland weniger Getreide ernten, damit weniger Einkünfte haben, möglicherweise einige auch in Existenznot geraten. Dazu dürfe es nicht kommen, sagt Bauernverbandschef Joachim Ruckwied.
Also wir fordern schon seit Jahren eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage. Das heißt, dass der Landwirt Rücklagen bilden kann, die nicht steuerbelastet werden in besseren Jahren, um dann Verluste in schlechten Jahren ausgleichen zu können.
Es gibt regionale Unterschiede. Im Osten Deutschlands regnete es seit dem Frühjahr weniger als im Westen und Süden des Landes. Die Bauern versuchen, sich auf längere Trockenzeiten so gut wie möglich vorzubereiten, sagt Henrik Wendorf, der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes.
Auf jeden Fall muss man sich darauf einstellen und Landwirte haben es in der Vergangenheit auch gemacht. Die Bodenbearbeitung, wasserschonend wie als möglich auch gearbeitet zu haben auf den Feldern, die Sortenwahl ist eine ganz andere als vor 15 Jahren. Aber man muss manchmal den Naturgeweihten auch Tribut zollen und sagen, hier hat die Natur gesiegt.
Für die Verbraucher könnte die unterdurchschnittliche Getreideernte in Deutschland ohne größere Folgen bleiben. Höhere Preise beim Bäcker sieht Bauernverbandschef Ruckwied nicht.
Also die Getreidepreise sind über dem Vorjahr, ca. 10% höher wie im Vorjahr. Der Getreideanteil an den Brötchen ist so minimal, dass das nicht wirklich Auswirkungen haben wird.
Und eine besondere Voraussage macht der Ruckwied heute auch noch. Anders als bei Getreide, Rüben und Kartoffeln sind die Ertragsaussichten bei Wein und Hopfen in diesem Jahr gut.
Die Opelaner kommen nicht zur Ruhe. Nach einer Serie von Sparprogrammen und Umstrukturierungen unter der ehemaligen US-Mutter GM wurde der deutsche Autobauer Opel vor einem Jahr an den französischen Konzern Peugeot verkauft. Die Franzosen haben zwar auch einen harten Kurs angekündigt, die deutsche Ingenieurskunst aber stets angepriesen. Nun gibt es Berichte, dass Peugeot genau das Herz von Opel, das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim, verkaufen will. Was ist dran? Die Mitarbeiter wollen klare Antworten, werden aber vom Management im Regen stehen gelassen. Roman Waschauer berichtet.
Gerade einmal eine gute halbe Stunde dauerte die Betriebsversammlung heute bei Opel. Da die Geschäftsleitung der Einladung nicht gefolgt war, die Mitarbeiter über den Stand der Verkaufspläne zu informieren, gab es offenbar auch wenig Neues für die Mitarbeiter zu erfahren. Nach der Versammlung wollte sich kaum jemand vor dem Mikrofon äußern.
Alles noch in der Schwebe. Also wir wissen nichts Neues. Tut mir leid, ich kann euch nichts Neues sagen.
Allerdings war die kurze Versammlung für Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug ausreichend, um sich einen Eindruck von der Stimmung in der Belegschaft zu machen.
Negativ, aggressiv, absolutes Unverständnis. Und ich glaube, dieser Vorstand braucht nicht mehr erwarten, dass Ihnen auch nur irgendein Belegschaftsmitglied noch ein Wort glaubt.
Der Betriebsrat sieht sich vom Unternehmen hintergangen. Denn das Thema Kooperation oder sogar Verkauf des Entwicklungszentrums habe bereits in den Verhandlungen zum beschlossenen Stellenabbau eine Rolle gespielt.
Deswegen ist die Frage gestellt worden, haben Sie einen konkreten Käufer für Teile des Entwicklungszentrums? Sind Sie in Verkaufsgesprächen? Ja oder nein? Und die Antwort der Geschäftsleitung war nein. Also was man das bezeichnet, wenn jetzt rauskommt, dass Sie doch hinter unserem Rücken parallel verhandelt haben, die Wertung überlasse ich Ihnen.
Das Unternehmen will sich derzeit nicht vor dem Mikrofon äußern. Schriftlich teilt man nur mit, dass strategische Partnerschaften für das Entwicklungszentrum eine denkbare Option seien. Es gebe aber noch keine Entscheidungen. Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Frankfurter Bankhaus Metzler, hält die Idee für nachvollziehbar, einen Dienstleister mit an Bord zu holen und so das Entwicklungszentrum auch für andere Auftraggeber zu öffnen.
Man verliert ganz offensichtlich viele Aufträge von General Motors, die man aus der Historie heraus immer noch gemacht hat. gemacht hat. Und die kann man nicht alle durch hauseigene Entwicklung ersetzen. Also es geht auch darum, glaube ich, das Entwicklungszentrum auszulasten.
Doch für den Betriebsrat ist das ein rotes Tuch. Denn den Berichten zufolge sollen unter anderem die Bereiche Antrieb sowie Fahrzeug- und Werkzeugentwicklung verkauft werden. Opel selbst betont aber, die Entwicklung bleibe ein wichtiger Teil von Opel. Unter anderem sei man künftig für die neuen Modelle zuständig und verschiedene andere Schwerpunkte. Doch Gesamtbetriebsratschef Schäfer-Klug hat da seine Zweifel.
Ob das reicht, als die Marke Opel weiterzuentwickeln, das wird von der Belegschaft sehr kritisch gesehen. Insofern muss man ganz offen sagen, da gibt es die Angst, dass die Marke Opel diese Operation, wenn sie denn kommen würde, nicht überleben würde.
Nun sind erst einmal aber 3 Wochen Werksferien. Danach will sich auch der Betriebsrat intensiv mit dem Thema beschäftigen. Man wolle kämpfen, heißt es. Der Betriebsrat stellt sich dabei auf unruhige Zeiten ein.
Misstrauisch ist nicht nur der Opel-Betriebsrat. Auch die Mitarbeitervertreter bei Karstadt und Kaufhof sorgen sich um die Arbeitsplätze. Denn es gibt Berichte über Fusionspläne beider Warenhausketten, die bereits weit gediehen sein sollen. Auf Eckpunkte sollen sich beide schon verständigt haben. Auch der Karstadt-Stammsitz in Essen soll aufgegeben werden. Von dort berichtet Olaf Biernat.
Eine Fusion von Karstadt und Kaufhof rückt offenbar näher. Die Warenhausketten sollen nach Medienberichten eine Absichtserklärung für einen Zusammenschluss unterschrieben haben. Beide Unternehmen wollten dazu keine Stellungnahme abgeben. Nach WDR-Informationen sind die Beratungen noch nicht abgeschlossen. Karstadt-Betriebsrat Gerhard Löbke aus Dortmund hält eine Fusion jedoch für realistisch.
Ich glaube, vom Wirtschaftlichen wird es wahrscheinlich Sinn machen. Nur wir Arbeitnehmer haben natürlich immer die Befürchtung und meistens haben wir auch immer recht, dass es Arbeitsplätze kosten wird.
Nach bisherigen Plänen sollen beide Unternehmen in ein Joint Venture eingebracht werden. Karstadt-Eigentümer René Benko soll demnach mehr als die Hälfte der Anteile bekommen. Der österreichische Investor hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach vergeblich versucht, die schwächelnde Warenhauskette Kaufhof zu übernehmen. Für den Einzelhandelsexperten Gerd Hessert von der Uni Leipzig ist eine Fusion schon längst überfällig.
Heute stehen die Unternehmen vor erheblichen Erfolgsdruck und Kostendruck. Sie haben viele Aufgaben zu bewältigen, wie beispielsweise das E-Commerce. Insofern müssen in erheblichem Maßen Kosten eingespart werden. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass die beiden Unternehmen zusammen heute mal gerade 4 Milliarden Euro Umsatz machen.
Was eine Fusion für die Mitarbeiter bedeutet, ist bislang nicht klar. Karstadt hat bereits eine Sanierung hinter sich. Mehrere Standorte wurden geschlossen. Heute macht der Konzern wieder Gewinne. Derzeit hat Karstadt 12.500 Beschäftigte in knapp 80 Warenhäusern. Kaufhof schreibt dagegen rote Zahlen. 21.500 Mitarbeiter arbeiten in 96 Häusern. Gerade Standorte, in denen beide Warenhäuser präsent sind, stehen auf der Kippe, sagt Gerd Hessert.
Hannover, da gibt es 3 Warenhäuser, die parallel betrieben werden. Die Frage ganz aktuell, was passiert in Leipzig? Hier gibt es mit Sicherheit in großen Standorten Überlegungen, eben auf der einen Seite das Warenhaus weiterzuführen, auf der anderen Seite möglicherweise ein Immobilienkonzept zu realisieren.
Laut einer mit den Verhandlungen vertrauten Person stehen aber nur wenige Kaufhäuser zur Disposition. Die Rede ist von 3 bis 5 Standorten. Auf den neuen Konzern wartet viel Arbeit. Beide Warenhauskonzerne haben im Online-Geschäft nie richtig Fuß gefasst und leiden unter zurückgehenden Marktanteilen in den Fußgängerzonen. Das macht den Mitarbeitern im Karstadthaus in Dortmund große Sorgen, berichtet Betriebsrat Gerhard Löbke.
Die Fragen gibt es hauptsächlich zu dem Thema, was bedeutet das für mich? Ist Dortmund als Standort noch sicher? Wie sieht es mit meinem Arbeitsplatz aus? Da ist natürlich die größte Angst bei unseren Kolleginnen und Kollegen.
Auch die 1.000 Mitarbeiter der Karstadt-Zentrale in Essen machen sich Sorgen. Nach bisherigen Plänen soll der neue Unternehmenssitz nicht mehr Essen, sondern ein anderer Ort in NRW sein. Der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi wollen nun die Eigentümer auffordern, eine Stellungnahme abzugeben, wie es mit den Warenhäusern weitergeht.
Karstadt und Kaufhof könnten kurz vor einer Fusion stehen. Das war ein Bericht von Olaf Biernat. Das war's auch von uns. Christoph Grove in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.